Für mich war die Lobpreiszeit eigentlich schon Predigt genug, oder? Wenn wir die Texte bewusst mitgesungen haben, da kam so viel Lob, so viel Dank, so viel Beziehung zu Gott rüber. Und ich möchte das so mitnehmen. Gott loben ist das eine. Und ich freue mich über jedes Ereignis, wo wir Gott loben. Und es gibt sicherlich genügend Dinge, wo wir uns regelrecht zwingen müssen. Und jetzt will ich Gott loben. Kennt ihr das? Kommst gerade so in den Gottesdienst rein. Die hat da gerade noch einer die Vorfahrt genommen und du bist noch richtig schön im Brass drinne. Und dann kommt da so ein stimmungsvolles Lied als Eingangslied rein und du denkst, na, na, Mann, muss das so laut sein? Müssen die so flott singen? Und. Die nächste Vorfahrt, die geraubt wird. Ich glaube, Gott will uns ganz persönlich ansprechen. Ich bin durch die Lieder gesegnet worden heute Morgen. Passt das in dein Schema rein, so Gott zu loben? Wir sind da ganz, ganz unterschiedlich. Ich möchte mit einem kleinen Bild anfangen, was ihr jetzt gleich an der Wand seht. Und so manch einer kennt dieses Bild noch, ne? Dieses kleine Spielzeug, mit dem unsere Kinder gerne gespielt haben. Und es sind 10 Öffnungen da, es sind 10 Figuren und es geht nun mal jede Figur nur durch eine Öffnung durch. Und ich weiß nicht, wie oft unsere Kinder davor gesetzt haben und haben gedacht, ich krieg den Kreis doch durch das Viereck durch. Das geht nur mit Gewaltanwendung. Also ich kann euch sagen, das Spielzeug hat alle 3 Kinder überlebt und ist dann irgendwann bei den Enkelkindern gelandet. Das heißt also, es wurde nie Hammer und Meißel angewendet, um da jetzt irgendwas zu verändern. Aber wie gehen da die ersten Versuche? Man nimmt sich ein Teil, trifft zufälligerweise genau das Richtige. Hurra, ich bin der Beste. Nimmt das nächste Teil, findet nicht die richtige Öffnung. Wie gehen wir dann damit um? Wie geht das Kind damit um? Versucht vielleicht gerade mal zu drehen, zu wenden. Ich kann das nicht. Ich komme nicht durch. Irgendwann vielleicht Frust. Schmeißt das Teil in die Ecke. Ich komme nicht weiter. Vielleicht auch der Punkt, dass man sagt, Papa, hilf mir. Mama, hilf mir. Ich will das lernen. Ich will da dranbleiben. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie unser Leben doch funktioniert. Es passt nicht immer alles zusammen. Es passt nicht immer in jede Öffnung rein. Und heute Morgen bist du vielleicht auch erstmal mit einem Gedanken hergekommen, wo du gedacht hast, ja, wie komme ich jetzt eigentlich in den Gottesdienst? Was bringe ich mit? Durch welche Öffnung komme ich da jetzt rein? Ich möchte uns heute Morgen so in eine ganz, ganz alte Geschichte mitnehmen und ich bin davon überzeugt, dass ihr das ein oder andere schon gelesen und gehört habt davon. Aber ich möchte damit auch eine Brücke schlagen zu dem Thema, was heute eigentlich schon im Anfang des Gottesdienstes sehr ausdrücklich ist. Israel lebt in der Sklaverei. Nicht ein Jahr, nicht 2 Jahre, 400 Jahre. Da ist eine Zeit vergangen zwischen dem bombastischen Erlebnis, dass ein Josef dem Pharao gesagt hat, du musst Vorsorge treffen, damit das Volk nicht verhungert. Der Pharao stirbt, Josef stirbt, die Gebeine werden dann noch irgendwo so schön aufbewahrt. Und weder der Pharao der Neue, noch das Volk denkt irgendwo mal an die Zeit, dass es anders war. Und Gott kommt in diese Situation hinein. Durch Mose will er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei rausziehen. Und wir wissen darum, das hat ein paar Tage gedauert, bis denn der Pharao endlich weichgeklopft war auf gut Deutsch und das Volk ziehen durfte. Ich weiß nicht, ob ich da so oft hingegangen wäre zum Pharao. Im Gehorsam vielleicht, aber Mose hätte sich da eigentlich schon fast beim Pharao ein Bett aufschlagen können. Ne? Der wollte eigentlich das Volk nicht ziehen lassen. Und das war eine grausame Situation, die dann erst entstehen musste, bis dann endlich das Volk ziehen durfte. Verzögerung Nummer 1. Pharao lässt sein Volk nicht ziehen. Verzögerung Nummer 2. Nachdem das Volk dann endlich ausgezogen ist, noch mit viel Geschenken, so nach dem Motto, macht, dass ihr wegkommt, bevor hier noch irgendwas Schlimmeres passiert, stehen sie am Roten Meer und kommen nicht weiter. Sie kannten das Erlebnis noch nicht, was die Jünger hatten, dass Jesus übers Wasser ging. Das hatten sie noch nicht mitgekriegt. Sie standen einfach vor dem vielen Wasser und kriegten plötzlich mit, von hinten kommt der Feind, der will uns zurückholen in die Sklaverei. Kennt ihr das? Bedrängnis. Vorne geht es nicht weiter, von hinten bedroht die nächste Situation. Vielleicht links und rechts auch noch einer, der ihn ärgert. Gott hat Wege, wo wir keinen mehr sehen. Auch das, was heute so viel angezweifelt wird, auch das Wasser war nicht so tief, die konnten da durchgehen. Schade, dass die Ägypter das nicht geschafft haben. Gott tut Wunder, das Volk Israel kann trockenen Fußes, das müsst ihr euch mal überlegen, trockenen Fußes durch das Flussbett durch. Die haben da nicht ein halbes Jahr gewartet, bis das jetzt durch war. Die hatten den Feind im Nacken. Allein das ist ja schon wieder ein Wunder zusätzlich. Als wir gestern die Wanderung gemacht hatten, da sind wir nicht trockenen Fußes über die Feldwege durch. Obwohl das jetzt schon die ganze Zeit lang nicht geregnet hat, also über Nacht schon mal nicht. Und da war dann doch schon einiges noch an Wasser gewesen. Und ja, die Schuhe, die bedürfen jetzt eben einer besonderen Behandlung. Aber es war super. Ich fand es schön. Klasse Zeit gestern. Das Volk Israel ging trockenen Fußes durch das Rote Meer. Und als der Letzte durch war und wieder der Stock von Mose den Boden berührte, kam das Wasser wieder zusammen. Das Volk zieht weiter. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Glauben wir das noch? Es lässt sich so leicht lesen. Ne? Ich habe jetzt gerade so die ersten 5 Bücher Mose wieder so durch. Und da kommt da so ein Wunder nach dem anderen, wo man sich dann richtig freut, Herr. Ja, es ist was ganz Besonderes, wie du mit deinem Volk umgehst. Aber es gibt auch Situationen, wo es dann ganz, ganz eng wird. Wüstenwanderungen sind nicht gerade das, was wir gerne machen, oder? Wenn du vielleicht dann irgendwo einen Tankwagen hinter dir hast, einen Versorgungstrupp, kleines mobiles Kiosk, ist alles in Ordnung. Und die hatten ja noch eine Zeit lang was Nahrung mit dabei gehabt. Aber Wasser für so viel Volk, das geht dann irgendwann mal aus. In 2. Mose 16, Vers 3 waren sie dann an dem Punkt, dass sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Haben die vergessen, dass sie in der Sklaverei waren? Wo waren die vielen Fleischtöpfe? Wo war all der Überfluss gewesen? Kann es sein, dass in der Wüste plötzlich das, was vorher schwierig war, positiv gesehen wird? War das schon eine Fata Morgana für die gewesen, dass sie plötzlich da irgendwas gesehen hatten, was sie vorher nicht erlebt hatten? Und wie begegnet Gott dem Volk an der Stelle? In 2. Mose 17, also im nächsten Kapitel, lese ich die ersten 6 Verse. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereise, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt ihnen nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb, da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Gott hatte da schon die Lösung bereit. Das Volk Israel hat Durst und Gott hat die Lösung durch Mose schon im Blick. Aber was war dazwischen? Erstmal murrte das Volk. Klar, irgendeiner muss ja schuld sein. Mose war es an der Stelle schuld, dass sie kein Wasser hatten. Der hat den Tankwagen nicht wieder voll gemacht gehabt. Und Moses sucht das Angesicht Gottes. Moses sucht seine Hilfe bei Gott. Er holt sich noch Leute, die Ältesten, mit dazu. Und gemeinsam suchen sie Gott, um in dieser Situation von Gott Rat und Hilfe zu bekommen. Ich weiß nicht, wie die Bedrängnis war, aber ich weiß nicht, ob schon einer Steine aufgehoben hatte und wenn du jetzt nicht was machst, dann fliegen die Steine. Er hat auf jeden Fall Sorge gehabt, dass er gesteinigt wird. Brenzlige Situation. Und mit dem Stab, mit dem Mose dafür sorgte, dass sich das Rote Meer teilte, Wasser beiseite gedrückt wurde, genau mit diesem Stab wurde der Fels berührt und Wasser floss. Gott tut Wunder auf sehr unterschiedliche Weise. Mit ein und derselben Möglichkeit auch. Es war kein magischer Stab, aber Gott benutzte diesen Stab in der Hand von Mose mehrfach in verschiedener Weise. Kein Bohrhammer, keine Dynamitladung, einfach ein Holzstab, auf den sich Mose immer und immer wieder stützte, während er diese lange Reise mit dem Volk ging. In 4. Mose 20 möchte ich dann mal eine andere Situation, wo es wieder darum ging, dass das Volk Israel Wassermangel hatte, lesen. 4. Mose 20, ab Vers 6. Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu den Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben, so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Gott handelt nicht immer nach Schema F. Der Stab in der Hand von Mose war scheinbar auch für ihn verleitend, ihn wieder zu benutzen. Aber Gott hat nicht gesagt, schlag den Felsen, sondern Gott hat gesagt, sprich zu dem Felsen. Gottes Wort hat Macht und diese Macht sollte hier in der Form durch Mose spürbar, sichtbar werden. Ich frage mich manchmal, wie weit meine Worte Macht in meinem Gegenüber ausüben. Ich meine damit nicht Manipulation. Aber wie weit ist das Wort, was ich ausspreche, für den Nächsten so weit, dass er sagt, oh, ich spüre hier, der Geist Gottes redet durch dich. Ich spüre, hier passiert gerade was bei mir.
Manchmal kommt es vor, ja, ich kriege Rückmeldung davon. Und Mose in dieser ganz besonderen Situation sollte das Wort, das Machtwort Gottes über diesen Felsen aussprechen, damit Wasser zum Vorschein kommt, und er kloppt einfach wieder nur drauf. Das war nicht im Sinne Gottes. Das war, um in dem ersten Bild zu bleiben, als wenn der Kreis durch das Quadrat gedrückt werden soll. Schade für Mose, schade für Aaron. Sie durften das gelobte Land sehen, aber selbst nicht reingehen. Gott lässt da nicht irgendwo sich manipulieren. Aber er möchte, dass wir uns auf sein Wesen einlassen und dass da, wo wir Mangel haben, wir den Mangel auf seine Art ausfüllen lassen. Mose wusste ganz genau, wenn ich mit Gott rede, kriege ich Antworten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du mit Gott redest und eine Frage hast, ob dann gleich die Antwort kommt, ob gleich die Veränderung kommt. Für mich ist das eine Herausforderung. Ich weiß nicht, für wie viele Situationen ich über längere Zeit schon im Gebet bin. Dass sich Situationen verändern, dass sich in meinem Leben Dinge verändern. Da verändere sie doch. Kennt ihr das? Das Gebet, Herr, verändere mich. Und ich denke, gerade an den Stellen ist ja der Punkt gefordert, wie weit bin ich konsequent mit mir selber? Wie weit bin ich bereit, nicht nur zu beten, Herr, verändere mich, sondern auch zu beten, Herr, gib mir die Kraft zur Veränderung, damit Veränderung geschieht. Mose war an der Stelle sehr, sehr offen für Gott. Keine Ahnung, was in diesen 40 Jahren Vorbereitungsphase alles gelaufen ist. Aber er hat sich mit Gott auf den Weg gemacht, hat Gott von Gott gelernt, damit er dieses große Volk aus der Sklaverei herausführen konnte. Gott kannte die Bedürfnisse des Volkes Israel, diese Frage nach Freiheit, wie kommen wir hier raus? Und Gott kennt auch deine Bedürfnisse und er kennt den Weg daraus. Glauben wir das noch? Aber in welcher Weise investiere ich mich dafür? Das Volk Israel murrte. Dieses Murren konzentrierte sich erstmal auf Mose. Das war der sichtbare Prellbock, wo es hingehen konnte. Aber Mose sagt an der Stelle auch, sie murren nicht nur gegen mich, sondern sie murren gegen den Herrn. Und diese Herausforderung, sich zu stellen und zu sagen, ich kann das nicht alleine tragen. Da brauche ich das Gespräch mit Gott, da brauche ich diese Ausrichtung auf Gott. Und dann muss ich mit ihm reden. Das fällt nicht immer so zu. Als unsere Kinder anfingen, mit diesem Puzzleball zu spielen, da haben wir ihnen doch gerne geholfen. Die wollten ja auch doch die Hilfe. Und als sie vielleicht erst mal alle 10 Figuren drin hatten, es hat geklappt, und du versuchst ihnen dann noch zu helfen, dann kann das passieren, dass sie dann sagen, kann alleine. Kennen wir das auch? Auch aus unserem Leben, dass wir erstmal lange brauchen, bis wir Gott suchen und bis dahin sehr viel alleine probieren. Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr Ehre empfängt dadurch, dass wir ihn bitten, dass er handelt. Weil das bedeutet, ich brauche Hilfe. Ich ordne mich da unter. Ich ordne mich ein. Ich will, dass Gott handelt. Ich will, dass Gott leitet. Und da brauchen wir das Gespräch mit ihm. Ich habe des Öfteren schon mal so diese Aussage gehört, wenn ich dann in Problemsituationen war: Hast du denn auch genug gebetet? Kennt ihr das? Und da kannst du dich gerade rumdrehen, kannst einen roten Kopf kriegen, kannst sagen, nee. Und ich kann euch eins sagen, und selbst wenn wir 24 Stunden am Tag gebetet haben, diese Aussage, diese Frage, die haut uns den Kopf vom Hals. Und ich finde das einfach immer schwierig, diese Frage nach dem genug gebetet. Wann ist genug? Aber ich glaube, dass Gott haben möchte, dass wir im Gebet in einer Gebetshaltung stehen und dass da, wo Dinge auf uns zukommen, dass wir nicht irgendwo suchen, sondern dass wir bei ihm Hilfe suchen und das im Gespräch. Ich habe das immer genossen, wenn unsere Kinder zu uns kamen. Papa, kannst du mir helfen? Oder Mama, kannst du mir helfen? Ist das nicht ein Zeichen davon, dass man weiß, wo Hilfe herkommt? Ja, ich glaube, dass wir alle auch im Gebet stehen. Ich glaube auch, dass wir mit unseren Nöten zu Gott kommen. Aber ich glaube, da kann noch mehr passieren. Auch in der Gemeinschaft hier in der Gemeinde. Ich glaube, dass wir da noch enger zusammenrücken dürfen. Und so wie das Volk Israel vielleicht diese Not gesehen hat, die Not gespürt hat, wir haben kein Wasser, wir brauchen Wasser, dann konzentrierte sich das auf den einen, der sichtbar war. Und sie kamen sicherlich in der großen Gruppe auf den Mose zu. Vielleicht nicht alle, weil irgendwie welche dachten, naja, die schaffen das schon, den Mose zu bedrängen. Ich weiß, Gebetsversammlungen sind in keiner Gemeinde die Versammlungen, die mit Glanz und Gloria besucht werden. Aber ich glaube, dass gerade in diesem gemeinschaftlichen Gebet so viel Segen steht. Ich sagte es heute Morgen noch, während wir unten im Gebet waren. Wir haben so eine Bibelstelle aus Matthäus 18, die Verse 19 und 20, die wir gerne dann zitieren, wenn wir in der Gebetsstunde zusammenkommen und stellen fest, auch das sind wieder nur 3, 4, 5. Und dann freuen wir uns natürlich über die, die da sind, und zitieren den Vers: Wahrlich, ich sage auch, euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist dann so diese tröstende Aussage. Wir sind ja ein kleiner Laden, aber wir sind zu zweit und zu dritt und da liegt die Verheißung Gottes drauf. Ja, da liegt die Verheißung Gottes drauf. Und ich bin immer froh, wenn wir schon zu zweit oder zu dritt hier zusammenkommen. Aber ich glaube, Gott will noch mehr. Er will die Gemeinde haben, er will die Gemeinde zusammenführen vor dem Thron. Und dass wir gemeinsam ihn loben, aber auch gemeinsam für die Dinge eintreten, die notwendig sind. Wir denken da vielleicht an die ganz persönlichen Dinge. Ob es Krankheit ist. Gut, er hat es eben schon erwähnt gehabt, vielleicht finanzielle Nöte, Situationen, durch die wir nicht durchkommen. Und vieles machen wir ganz alleine zu Hause mit uns aus. Vielleicht auch noch mit dem Partner. Aber wie viel könnten wir in der Gemeinde erreichen, wenn wir zusammenstehen? Und in diesem Vers, Ewald, schmeißt sie bitte nochmal ran, in diesem Vers 19, wo es dann zum Ausdruck gebracht wird, denn zwei unter euch einig werden auf Erden. Dass wir in einem Thema unterwegs sind und uns dann um ein Thema mal kümmern. Ich finde es klasse, wenn wir so im Loben und Danken zusammen sind. Wir haben es auch schon freitags im Gebet zum Ausdruck gebracht. Wir wollen heute mal einfach in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, nur im Dank zusammen sein. Und je mehr wir gedankt haben, desto mehr Dinge fielen uns ein, wofür wir dankbar sein können. Und es reihte sich ein Satz an den anderen und der Raum wurde mit Dank erfüllt. Ja, wir haben viele Anliegen. Und eins, was mir persönlich sehr auf dem Herzen liegt, ist, dass wir hier noch viele leere Stühle haben und draußen noch viele Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Ich gucke mir manchmal ganz gerne Quiz-Sendungen an. Ich weiß nicht, wie es euch dann so geht. Manchmal sind dann Fragen wo ich mich dann denke, warum beschäftigt man sich damit? Aber manchmal sind Antworten da, wo ich mich dann frage, ist doch so simpel. Gestern Abend gab es auch wieder eine. Ich weiß nicht, ob da einer was reingesehen hat. Ich weiß alles, heißt die Sendung. Und da kam dann einer bis zum Schluss durch. Ich habe nicht die ganze Sendung geguckt gehabt, aber ich fand das irgendwo interessant. Dieser Professor, der wusste wirklich unheimlich viel. Bis auf die letzte Frage. Die war dummerweise an die Bibel angelehnt. Es gibt ja so schöne Floskeln, die wir so zum Ausdruck bringen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder eine Hand wäscht die andere. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Welche von den drei Aussagen finden wir ähnlich in der Bibel wieder? Der Professor ist an dieser Frage gescheitert. Die Sprüche, die sind sowas von voll mit Aussagen, die wir heute im Prinzip im täglichen Gebrauch auch wiederfinden. Und an der Stelle findet man den Zusammenhang zur Bibel nicht, weil man die Bibel nicht mehr kennt. Und ich fand es schade für den, der hat also wirklich so klasse da durchgezogen, an der letzten Frage scheitert er und fliegt raus. Wie weit kenne ich die Bibel, wie weit kenne ich Gottes Wort, dass er mich auffordert, dran zu bleiben an ihm, um wirklich unterwegs zu sein, auch mit ihm. Wir brauchen einerseits das Gebet in der Stille, aber wir brauchen auch das gemeinschaftliche Gebet. Und dazu sind wir sogar in der Bibel an verschiedenen Stellen aufgefordert, dass die Gemeinde zusammen war. Ob die 120 dort in dem sogenannten Obersaal, wo sie zusammen waren, oder an Pfingsten, wo dann die Menge zusammen war, Gott lobte und plötzlich Gemeinde entstand. Eine fantastische Geburtsstunde für die Gemeinde. Aber es gibt so ganz besondere Situationen und ich glaube, die dürfen wir viel, viel mehr aktivieren. Und ich möchte zwei Verse aus dem Jakobusbrief dazu lesen, weil es, glaube ich, immer wieder auch dieses Thema gibt. Jakobus 5, die Verse 14 und 15. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ich erlebe es so, dass ich bei kleinen Krankheiten denke, naja, die kleine Erkältung, die kriegen wir doch wieder weg. Der lockere Spruch, die dauert 8 Tage oder eine Woche, je nachdem, ob mit oder ohne Medikamente, das vergeht wieder. Da betet man auch dafür, gerade wenn dann vielleicht noch irgendwo ein paar wichtige Termine in der Zwischenzeit sind. Herr, bewahre mich, gib mir Kraft, dass ich das durchstehe, die Woche kriegen wir auch rum. Aber es gibt auch ganz andere Dinge, die uns schmerzhaft drücken wollen, die uns dauerhaft Schmerzen mitbringen. Ich weiß nicht, wie oft ich hier auch in der Gemeinde höre, auch mein Rücken tut weh. Ja, auch meiner ist nicht ganz schmerzfrei. Manchmal weiß ich auch, weshalb das so ist. Und es gibt viele, viele andere Situationen, Krankheiten, die wir mit uns rumschleppen. Ich erfahre zu selten Gesundheit. 7 Tage, eine Woche. Nein, es sei jetzt wieder weg. Diese Aussage, die wir hier in Jakobus legen, ist jemand von euch krank, dann rufe er doch die Ältesten. Das erfahre ich meistens bei sehr alten Geschwistern, die es umsetzen. Und manchmal sogar auf Umwegen, aber nicht, dass der Ruf direkt gekommen ist, komm zu mir, bete für mich, bring eine Flasche Öl mit oder ich habe auch noch 1 Liter zu Hause, können wir auch benutzen. Aber bete, salbe, ich will heil werden. Ich weiß auch nicht, warum das nicht immer gleich so passiert, dass dann, wenn wir mal gebetet haben, auch sofort Heilung kommt. Dass so ein Spagat, in dem wir drinnen stehen, auf der einen Seite den Glauben zu haben, und da kommt mir die Jahreslosung wieder zu Hilfe, und Herr, hilf meinem Unglauben. Zweifel. Und ich denke, der Herr möchte uns da viel, viel tiefer hineinführen, dass wir noch mehr seine Gegenwart erleben. Aber er möchte da auch mit uns im Gespräch sein. Er möchte, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Nutzen wir die Zeiten. Zum einen zu Hause, zum anderen dann eben auch, wenn wir hier Gebetsgemeinschaft anbieten. Eben in dem Vers hatte ich gesagt gehabt, wenn wir uns einig sind im Thema. Und wir haben alle unsere Vorstellungen. Ein Oval kriegen wir immer noch nicht durch den Kreis durch. Und ich wünsche mir so viel, viel mehr noch, dass während wir im Gebet sind, dass wir hinhören können, was will Gott jetzt gerade auch tun. Ich habe es auch gehört, dass so manch einer gesagt hat, ich bin froh über die Krankheit, die ich hatte. Weil durch diese Krankheit bin ich in die Nähe Gottes gezogen worden. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Muss ich mich wirklich erstmal durch eine Krankheit durchbewegen lassen? Ja, manchmal ist das die Sprache, die wir noch verstehen, damit wir die Nähe Gottes suchen. Und Gott hat nun mal Wege, die wir manchmal nicht nachvollziehen können. Und wir sind auf Erfolg ausgerichtet. Wenn wir beten, wollen wir haben, dass derjenige geheilt wird. Wir wollen haben, dass das Problem beseitigt wird. Wir wollen haben, dass sich was verändert. Und draußen kriegen wir auch immer nur Erfolg gezeigt. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, der miese vierte Platz, den will keiner haben. Der ist ja fast noch schlimmer wie der letzte Platz. Immer nur der Erfolg, das, was groß rauskommt. Aber der sogenannte Misserfolg, der uns runterhält, kann der uns nicht auch motivieren, Neuleistung, neu den Schrei nach Gott zu bringen, um das hier in unser Beispiel reinzubringen, in unsere Begebenheit, dass da, wo wir eben nicht weitergekommen sind, dass wir neu motiviert werden und wieder und nochmal auf Gott zuzugehen. Ich weiß nicht, wie viele Situationen ich in meinem Leben habe, wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay Gott, wenn du nichts machst, ich kann es nicht machen, dann lässt man das erstmal hinter sich. Kennt ihr das? So nach dem Motto, naja, dann muss ich es halt ertragen, so wie es ist. Ich mag so Situationen nicht. Aber wenn man irgendwo weitergehen will, dann kommt man manchmal nicht drum herum, dass man die Last hinter sich lässt, um weitergehen zu können. Und ich glaube, manchmal müssen wir die Dinge erstmal loslassen, damit Gott überhaupt handeln kann. Sonst können wir nämlich anschließend auch sagen, gut gemacht, lang genug gebetet, der Herr hat dein Gebet erhört und vielleicht wollte er mir irgendwas zeigen, nicht demjenigen, der jetzt gerade in der Not drin war. In allem soll Gott die Ehre bekommen, in allem soll Gott im Vordergrund stehen, denn er ist ein Gott, er ist absolut voller Barmherzigkeit. Selbst da, wo wir Misserfolg sehen, da, wo wir Misserfolg erleben, da kommt Gott mit seiner Gnade rein. Und ich glaube nicht, dass hier irgendeiner sitzt, der sagt, ich laufe nur auf der Erfolgsschiene. Irgendwo gibt es immer etwas, was uns ausgebremst hat. Und dann zu sagen, okay Gott, und du machst es trotzdem gut. Ich bin heute Morgen davon überzeugt, dass jeder, der hier im Raum sitzt, mindestens ein Gebetsanliegen hat. Ich sehe ein paar, die nicken. Manch einer hält es auch gern geheim. Ich verstehe das auch. Ich möchte auch nicht jedes Gebetsanliegen von mir in die große Runde reinhaben. Aber es ist so wichtig, dass man Gebetspartner hat. Ich weiß um einige Geschwister, die sich gebetspartnermäßig bewegen. Da klingelt das Telefon, da wird miteinander gebetet. Da wird sich gegenseitig ermutigt. Und ich finde das einfach so gut, wenn das in diesem kleinen, ich erinnere wieder an Matthäus, im Zweierkreis schon passiert. Ich kämpfe nicht mehr alleine. Und so glaube ich, dass jedes Gebetsanliegen, was wir haben, durch einen Zweierkreis schon einen ganz anderen Rahmen bekommt. Und ich glaube auch, dass wir vertraute Kreise haben, in denen wir unsere Gebetsanliegen reingeben können, selbst dann, wenn wir nicht unbedingt in diese Gebetsgemeinschaften reinkommen können. Wir haben jetzt gerade in diesem ersten Quartal die Mittwochabendsveranstaltungen ausgesetzt, keine Kleingruppe, kein Gebetstreffen. Im Moment haben wir praktisch nur Freitagmorgens um 9 Uhr eine Stunde Gebet. Ein kleiner Kreis von 5, 6, 7 Geschwistern, regelmäßig Freitagmorgens da. Randbemerkung, die Kleingruppe Andernach trifft sich trotzdem weiter. Wir finden das einfach so klasse. Die Umfrage, die ich gemacht hatte, wollen wir weiter den Mittwoch belegen, wurde sofort positiv beschieden. Wir treffen uns jetzt nicht nur in Andernach, wir treffen uns jetzt auch an verschiedenen Stellen, haben Gemeinschaft, sind im Gebet zusammen, fragen nach Gebetsanliegen und die werden auch mit in die Woche getragen. Und dann kommt beim nächsten Mittwoch eine Rückmeldung. Euer Gebet hat mir geholfen. In diesem Freitagmorgengebet, wo wir zusammen sind, da hatten wir jetzt gerade am Freitag auch drüber gesprochen gehabt, und wollen euch auch ermutigen, wenn ihr Gebetsanliegen habt, wo ihr sagt, ich komme da nicht alleine weiter, dann gebt sie weiter an Ute oder an mich. Wir tragen sie in diesen kleinen Kreis hinein und da soll es auch bleiben, wofür wir dann beten für euch, für euer Anliegen. Und wenn denn so viele kommen, dass sie dann nicht in einem Freitag erledigt werden können, ich glaube, dann können wir sie auch nächsten Freitag reinnehmen oder mindestens erwähnen und mitnehmen dann auch. Aber ich möchte euch ermutigen, dass wir da mehr zusammenrücken. Freitagmorgen kann nicht jeder in den Gebetstreff kommen. Vielleicht könnte der eine oder andere noch sehr ermutigt dabei zu sein. Wir schaffen es meistens in einer Stunde auch wirklich zu Ende zu sein. Und es kommt selten vor, dass wir dann mal wirklich überziehen. 9 pünktlich beginnen, 10 pünktlich beenden und dazwischen mit Gott unterwegs sein. Im Gespräch mit Gott sein. Nutz einfach die Möglichkeit, dann bist du über diesen Kreis in der Gemeinschaft mit drin. Und ich weiß nicht, wie es im zweiten Quartal weitergeht, wie weit wir dann auch Gebetstreffen wieder abends mit reinbringen, das werden wir nochmal weiter diskutieren. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Gebetszeiten. Ob im Persönlichen, in Kleingruppen, in diesen Gebetspartnerschaften. Wir brauchen mehr Zeit im Gebet, damit die leeren Stühle hier gefüllt werden, zum Beispiel. Und das ist mir eigentlich so ein ziemliches Anliegen, über all den Anliegen, die wir noch haben. Und ich glaube, dass es Gottes Hauptanliegen ist, deshalb hat er Jesus gesandt, damit Menschen Rettung erleben. Und ich glaube, Gebet führt uns dann auch zu Menschen, führt uns in Situationen, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen, die wir auf Jesus hinweisen können. Ich habe gestern einen sehr schönen Satz gelesen. Er wird Corrie ten Boom zugesprochen. Eine Frau, die durch sehr viel Leid durchgegangen ist, eine Frau, die im Leid Gott erlebt hat, eine Frau, die im Leid an Gott festgehalten hat. Sie sagt, das Gebet, ist das Gebet dein Lenkrad oder dein Reserverad? Ist dein Gebet das Lenkrad oder dein Reserverad? Ich muss eingestehen, mein Auto hat kein Reserverad. Und selbst wenn es eins hätte, ich denke nur selten dran, dass da was hinten dran liegt. Weil solange ich keinen Plattfuß habe, brauche ich das Ding nicht. Aber setz dich mal in ein Auto rein, wo jemand das Lenkrad ausgebaut hat und versuch von A nach B zu kommen. Spätestens an der ersten Kurve ist B da, obwohl du noch nicht da bist. Der Satz hatte mir sehr viel zu sagen gehabt. Ist das Gebet dein Lenkrad oder dein Ersatzrad? Im Auto ist das Lenkrad nun mal absolut wichtig. Oder tödlich, wenn es nicht da ist. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, benutzt dieses, in Anführungszeichen, Lenkrad. Benutzt Gebet, benutz Gespräch mit Gott, um deinen Glauben zu stärken. Und da passt das nicht unbedingt immer in unser Schema rein. Deshalb habe ich bewusst diese Beispiele mit Mose auch genommen, wie Gott unterschiedlich handelt. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele mit anknüpfen, das will ich heute nicht tun, das würde zu weit führen. Gott lässt sich nicht in unser Schema pressen, deshalb brauchen wir diese Kommunikation mit ihm, damit wir erkennen, was will er gerade jetzt für mich, was will er jetzt für meine Familie, was will er jetzt für uns als Gemeinde. Ich möchte uns da herausfordern, dran zu bleiben, in dieser Zeit, im persönlichen wie auch im gemeinschaftlichen Gebet, dass wir Gott erleben. Wir brauchen einander, das stellt sich gerade dann auch immer wieder heraus, wenn Nöte da sind. Dieser Wassermangel beim Volk Israel führte alle zusammen, weil sie wussten, wir brauchen hier eine Lösung. Und auch unsere Problemsituationen können wir gemeinsam wesentlich besser lösen. Darf ich euch heute Morgen einfach mal ein paar Anliegen mitgeben? Beten wir für Menschen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich hatte es hier schon vor ein paar Wochen gesagt, nimm dir einfach nur mal einen raus und bete ihn, hab Kontakt mit ihm, geh mit ihm eine Wegstrecke und irgendwann wird er fragen, warum machst du das eigentlich? Warum suchst du den Kontakt mit mir? Warum nimmst du dir Zeit für mich? Und wenn du dann anfängst, davon zu sprechen, dass Jesus dein Leben in diese Richtung prägt, dass er mit ihm Kontakt haben will und dass Jesus mit dieser Person Kontakt haben will, dann sitzt diese Person vielleicht auch eines Tages hier oder in einer anderen Gemeinde. Und das sollte unser Ziel sein, selbst wenn wir jemanden begleiten auf dem Weg zu Jesus. Es kann sein, dass er irgendwann in einer anderen Gemeinde sitzt. Aber Hauptsache, er sitzt im Reich Gottes. Das ist das Wichtige. Aber dass wir einen Einsatz bringen, damit Menschen Jesus finden. Noch ein weiteres Gebetsanliegen. Stabilität in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Und Stabilität kommt durchs Zusammenrücken. Stabilität kommt, indem wir im Gebet zusammenstehen, Gottes Wort aufnehmen und auch ausleben. Weiteres Gebetsanliegen. Verbindliche Mitarbeiter. Ich bin dankbar für die, die sich hier volle Kanne einbringen. Aber wir brauchen noch mehr. Wir wollen wachsen und da brauchen wir eben noch mehr. Ja, und noch ein für mich ganz wichtiges Gebetsanliegen. Wir beten für einen neuen Pastor. Der steht nicht draußen auf der Straße. Den kriegen wir nicht per Annonce hier irgendwo her. Da dürfen wir wirklich weiter für beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da mehr noch zusammenstehen in den Anliegen, die wir haben. Ihr habt eure Anliegen auch noch. Können wir uns dazu zusammenstellen, dass wir sagen, ja, wir wollen mehr im Gespräch mit Gott sein, mehr im Gespräch mit ihm sein, persönlich, aber auch in der Gemeinde. Wenn du jetzt betest, Herr, verändere mich, damit das dann auch gelingt, streich das mal gerade. Es ist deine Entscheidung, ob du das willst. Ich möchte nur mal den einen Punkt mit dran setzen. Ich habe das schon gesagt und ich finde, es ist mir wichtig, das nochmals zum Ausdruck zu bringen. Als ich mich vor einem Jahr entschieden hatte, jetzt mittlerweile über ein Jahr her, ich will wieder mal kontinuierlich die Bibel in einem Jahr durchlesen, dann wusste ich, ich entscheide mich für etwas, was Zeit kostet. Am 22.12. war ich durch. Aber es war ein permanentes Dranbleiben, auch im Urlaub zu sagen, und jetzt setze ich mich hin und lese den Abschnitt, die Abschnitte, die ich lesen wollte. Ich mache weiter an dem Punkt. Ich investiere noch mehr Zeit, weil ich die Bibel noch mehr kennenlernen möchte. Und parallel dazu wächst meine Gebetszeit, weil ich einfach weiß und es für wichtig erachte, ich muss über das, was ich lese, auch mit Gott im Gespräch sein. Das kommt übrigens dann an dem Mittwoch, der dann von Ute, Karin und Irena gestaltet wird, nochmal zum Vorschein. Seid dabei, ich möchte euch ermutigen. Bibel lese, im Gebet sein, auch über den Text, der gerade gelesen worden ist. Und die Frage offen stellen, Herr, was willst du mir jetzt durch diesen Text sagen? Du bist im Gespräch mit ihm und er redet. Ich weiß nicht, wie viele Bücher Irena mittlerweile vollgeschrieben hat, seitdem sie das macht, wo sie da im Training drin ist. Und ich glaube, Gott möchte uns damit reinziehen. Und es wird vielleicht vieles, vieles absolut im Verborgenen bleiben. Aber die Früchte davon werden wir sehen. Besetzte Stühle, gelöste Probleme, geheilte Menschen. Ich glaube, dass diese Gemeinde auch ein Ort der Heilung sein wird. Ein Ort, wo Heil und Heilung sichtbar werden wird. Dafür möchte ich mich persönlich auch einsetzen. Dafür wollen wir uns als Gemeinde einsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Herausforderung für dich war. Oder du sagst, naja, schön, dass du es da vorne sagst. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Und du darfst dich dann bewusst auch hinstellen und den Text mitsingen. Und dich bewusst Gott stellen. Herr, du rufst. Ihr habt meine Worte jetzt gehört. Aber ich glaube, dass Gott uns ruft. Und wenn du dann den Refrain von ganzem Herzen mitsingst, ich gehöre dir, Jesus, mein Geliebter. Was bleibt dir dann anderes übrig, als mit ihm im Gespräch zu sein? Vielleicht kuschelst du dann manchmal auch nur. Setz dich einfach neben den Papa im Himmel, auch wenn er jetzt nicht gerade neben dir sichtbar ist, aber bist mit ihm im Gespräch. Zeiten, die nicht nur jetzt am Sonntag gelten, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, und du freust dich auf die nächste Zeit der Gemeinschaft hier. Lass uns das so mitnehmen.